Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf der Bund.ch wird Folgendes gesagt. Bei einer Militäroffensive gegen die islamistische Rebellengruppe Boko Haram sind im Nordosten Nigerias nach Armeeangaben mindestens 95 mutmaßliche Kämpfer getötet worden. Bei dem Angriff unter Einsatz von Boden- und Luftstreitkräften seien am Donnerstag zwei Lager im Bundesstaat Borno zerstört worden, teilte ein Armeesprecher am Freitag mit. Auch in der Nähe des Dorfes Damaturu kam es demnach zu Gefechten. Die beiden Lager liegen nahe der Stadt Maiduguri, in der Boko Haram vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet worden war. Bei den Kämpfen wurden nach Angaben der Armee 70 Islamisten getötet. Einige Rebellen sei die Flucht gelungen. Großoffensive gegen Islamisten in der Nähe der Stadt Damaturu griffen sie einen Militärposten und mehrere Polizeigebäude an. Wie aus Polizeikreisen verlautete. Dem Armeesprecher zufolge wurden bei den dortigen Gefechten 25 mutmaßliche Boko Haram-Kämpfer getötet. Erst am Montag waren bei Angriffen auf Boko Haram-Lager in Borno laut der Armee 37 Kämpfer getötet worden. Das Militär hatte vor mehr als 4 Monaten eine Großoffensive gegen die Islamisten gestartet und wiederholt große Erfolge gemeldet. Nach einer Reihe blutiger Angriffe mit hunderten zivilen Opfern, darunter auch Dutzende Studenten, forderte Präsident Goodluck Jonathan jedoch eine Verstärkung der Bemühungen gegen die Aufständischen. Geschwister, aus diesem Artikel ist zu entnehmen, dass Vergeltung per Rebellion unvermeidlich ist. Und wenn Rebellen vielleicht denken, dass sie nichts zu befürchten haben, so sehen wir hier das Gegenteil. Vergeltungsmaßnahmen können auch dann zur Tat schreiten, wenn man es nicht erwartet. Und das mit einem harten Resultat. So befassen wir uns heute mit den ersten 5 Zornstahlen, wo Gottes Vergeltung aufgrund der Rebellion der Menschen unaufhaltbar ist. Und das letzte Mal konnten wir schon sehen, dass bei der Übergabe der Zornschalen, die voll von der Zornglut Gottes sind, der Tempel Gottes mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft erfüllt wurde. Niemand konnte hineingehen, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Und auch die 7 Zornschalen verlaufen zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Das heißt auch, dass die 7 Siegel und die 7 Posaunen inkludiert sind, die ebenso Gottes Gerichte enthalten. Daher beschreiben die 7 Zornschalen keine Warnungen mehr, sondern sind ultimative Strafen. Letztlich gipfelt alles zusammen bis zum finalen Event, dem absoluten Ende. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 16, die Verse 1 bis 11, wo es heißt: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 7 Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus, auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf der Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und dieses Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne. Und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versenken. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Vers 1 beginnt damit, dass Johannes eine laute Stimme aus dem Tempel hört, die zu den sieben Engeln gesprochen hat. Es wird nicht explizit erwähnt, wer der Autor der Stimme ist, aber man beachte, sie stammt aus dem Tempel. Mit anderen Worten, aus der Gegenwart Gottes, und das verweist deutlich auf Gottes Befugnis. Denn was ist das Resultat, beziehungsweise was ist die Aufforderung an den sieben Engeln? Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Sie erhalten nun die Bewilligung, den Zorn Gottes auszuschütten. Und das Areal ist die Erde. Jetzt gibt es kein Entrinnen mehr. Jetzt kann nichts mehr den Zorn Gottes aufhalten. Nein, diese fürchterliche und göttliche Glut wird bis zum letzten Tropfen ausgegossen. Der große Startschuss ist parat. Und in Vers 2 gießt der erste Engel seine Schale auf die Erde aus. Und was ist die Folge? Die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild angebetet haben, haben böse und schmerzhafte Geschwüre erhalten. Unser erster Anwendungspunkt für heute besagt, Gottes Zorn ist gegen die Ungläubigen gerichtet. Die erste Schale ist somit ein direkter Angriff gegen die Ungläubigen zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, die sich geweigert haben, vor Gott ihre Knie zu beugen und auf den materiellen Wohlstand zu verzichten. Und es sind böse und schmerzhafte Geschwüre. Es werden demnach zwei Attribute zugeordnet. Und das Wort böse ist im Griechischen kakos und bezieht sich in unserem Fall auf die schlechte und schädliche Plage. Die Geschwüre sind also schädlich und schmerzhaft. Übrigens erinnert diese Tatsache an die sechste Plage im Exodus Kapitel 9, die Verse 9 bis 11, in der die Geschwüre als Plage zu vernehmen ist. Die Menschen werden aufgrund dessen geplagt sein. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Denn wir müssen noch die apokalyptische Komponente im Buch der Offenbarung berücksichtigen. Man darf also diese Geschwüre nicht in erster Linie in einem literarischen Sinne aufnehmen. Aber wie wird es dann in der Praxis zu sehen sein, könnte man sich an dieser Stelle fragen. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Menschen davon geplagt sein werden. Denn wie gesagt, sehen wir hier eine Qual, die der in 2. Mose Kapitel 9 gedenkt. Und dort waren es wortwörtliche Geschwüre, die als Flattern an den Menschen aufgebrochen sind. Das Wesen der Person wird also in unserem Fall betroffen sein. Und es wird überhaupt keine schöne Erfahrung werden. Denn Geschwüre können einen martern. Sie können das Leben eines Menschen äußerst qualvoll gestalten. Man kann zu dem Gedanken stoßen, dass man den Tag seiner Geburt bereut. Eine kurze Erklärung, wie Geschwüre bezüglich der Pest entstehen können. Die Bakterien gelangen meist durch den Stich eines infizierten Flohs in den Körper und wandern in den nächstgelegenen Lymphknoten. Dort vermehren sie sich stark, was zu einer schmerzhaften Lymphknotenschwellung führt. Und die Beulen sind oft glatt und treten überwiegend in der Leistengegend, in den Achselhöhlen oder am Hals auf. Neben den Geschwüren treten meist plötzlich hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliedschmerzen auf. Besonders im Ersten Weltkrieg haben Soldaten monatelang im Schlamm gelebt, unter mangelnder Hygiene und in engem Kontakt mit Ratten und Läusen. Dies hat Infektionen begünstigt. Auch durch moderne Waffen sind oft stark verschmutzte Wunden entstanden, die sich entzündeten und zu Geschwüren geführt haben. Zudem war die unzureichende Versorgung an der Front und in der Heimat ein Faktor dafür, dass sich das Immunsystem der Soldaten und Zivilisten geschwächt hat, was Wundheilungsstörungen förderte. Wir sehen also, dass diese erste Schale all diejenigen betrifft, die Kompromisse mit der Welt eingegangen sind. Und sie werden von Gott gepeinigt werden, sodass sie seinen Zorn zu spüren bekommen. Sie werden ihm unausweichlich begegnen müssen, und das in einem negativen Sinne. Und so wie die Ägypter mit Gott Bekanntschaft gemacht haben, so werden auch die Ungläubigen in das fatale Verderben einbezogen, ob sie nun wollen oder nicht. Das Gleiche betrifft auch alle von uns, die mit dem Mahlzeichen einverstanden sind. Und vielleicht gehörst du noch zu denen, die noch nicht das Tier huldigen, so wirst du von dieser Schale verschont bleiben. Und wenn dich Gott nicht interessiert, so wirst auch du zwangsweise mit ihm Bekanntschaft machen. Ob dies nun früher oder später passiert, liegt in seiner festgelegten Zeit. Ein Hitler hat nicht erwartet, dass sein Reich untergeht, da er es auch als Vorsehung genannt hat, dass er sein Werk vollenden muss. Und seine geplante Rechnung, die er für sicher gehalten hat, ist kläglich gescheitert. So war es auch mit den anderen Akteuren, die Gott ignoriert haben. Des Weiteren sehen wir in Vers 3, dass der zweite Engel die Schale in das Meer ausgegossen hat. Der zweite Anwendungspunkt bedeutet, Gottes Zorn trifft die Umgebung der Gottlosen. Jetzt ist der Standort die Schöpfung Gottes, in der das Meer zu Blut wird. Zudem wird die Art und Weise des Blutes mit der eines Toten verglichen. Und die Folge ist, dass alle lebendigen Wesen im Meer gestorben sind. Diese Passage ähnelt also der zweiten Posaune, aber wird hier intensiviert, da nicht ein Drittel betroffen ist, sondern den gesamten Umfang anspricht. Das bedeutet auch, das, was in den Posaunen begrenzt wird, kann auch während der gesamten Zwischenzeit in den Schalen universell und totalitär angewendet werden. So ist hier die Verstärkung in der Zornschale zu entnehmen. Auch die dritte Schale ähnelt der dritten Posaune, in der die Flüsse und die Wasserquellen zu Blut wurden. Allerdings wird bei der dritten Posaune ein Drittel herangezogen, im Gegensatz zu unserem Kasus, in der wir eine generelle Beschreibung vor uns haben. Und auch hier bezüglich der zweiten und dritten Schale haben wir eine Anspielung auf der ersten Plage im Exodus, in der Nil zu Blut wurde, sodass die Fische gestorben sind und es den Menschen davor geekelt hat zu trinken. Und man beachte auch, dass dadurch die wirtschaftliche Ökonomie der Gottlosen beeinträchtigt wird. Das Reich der Gottlosen, die auf materielle Güter vertrauen, wird dadurch immens beschädigt werden. Laut Quellen wird gesagt, dass protektionistische Maßnahmen und Zölle, insbesondere unter der Trump-Regierung, die Einnahmen aus dem Seehandel massiv gesteigert haben. Der Hafen von Los Angeles ist die zentrale Anlaufstelle für Waren aus Asien. Und hohe Importzölle haben damals zu Zolleinnahmen geführt. Was in der aktuellen Situation ebenfalls der Fall sein kann, beziehungsweise zu hohen Zolleinnahmen. Was glaubt ihr, als Gott damals den Nil in Blut gedrängt hat, was das für heftige Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur hatte? Und wenn Gott sich dazu entschließt, seinen Zorn in dieser Kategorie zu schütten, dann wird das spirituelle Babylon massiv erschüttert werden, dass Gott aus dem Weg geht. Und es sind dann nicht gewöhnliche Klimakrisen, wie so oft behauptet wird, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, sondern die allmächtige Hand des Herrn schlägt brachial mit eiserner Hand zu. Und daran können auch die winzigen und menschengemachten Wettermanipulationen nicht standhalten. Und schauen wir, was Johannes daraufhin in Vers 5 hört. Und zwar hört er den Engel der Gewässer sagen, dass Gott gerecht ist. Und dies führt uns zu unserem dritten Anwendungspunkt. Gottes Zorn ist gerecht. Er handelt also dementsprechend nach seinem gerechten Wesen. Es ist mit seinem Willen und seinem Maßstab für das Recht in Einklang. Was bemerkenswert ist, dass Gott mit der dreifachen Formulierung betitelt wird, der du bist und warst und der Heilige bist. Nicht, dass es uns entgeht, aber in den anderen Stellen wird an der dritten Position, mit der du kommst, angegeben. Warum haben wir also hier eine Differenzierung? Das hat damit zu tun, dass Gottes einzigartige und souveräne Stellung des Richters hervorgehoben wird. Es heißt ja auch unmittelbar danach, dass du so gerichtet hast. Zudem beweist es auch, dass Gott sich als der Heilige inmitten der Gottlosigkeit ausweist und er keine Märchengestalt ist. Denn das Blut der Heiligen und Propheten wurden durch die Ungläubigen vergossen. Darum hat Gott auch ihnen Blut zu trinken gegeben, da es das verdiente Ergebnis ist. Es ist an diesem Punkt festzustellen, dass Gott bereits auf die schreiende Rache der Gerechten eingeht. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 10 haben die Gläubigen das angemerkt. Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und darunter ist zu verstehen, dass die Leute kein literarisches Blut zu trinken bekommen, sondern eine Vergeltung empfangen, die mit dem göttlichen Maß definiert wird. Das bedeutet auch, dass die Sprache vom trinkenden Blut eine Metapher für das Leiden der Rebellen darstellt, weil sie auch Elend den Gerechten zugefügt haben. Und selbstverständlich hebt das nicht sein Kommen auf, denn es gilt noch immer, dass er derjenige ist, der kommt. Deswegen werden in den Zornschalen nicht das erfüllte Ende der Geschichte aufgezeigt, sondern die strengen Ereignisse, die uns zu diesem Event bringen. Und verpassen wir das nicht, dass Gott damals die satanischen Kräfte in Ägypten herausgefordert und auch bezwungen hat. So ist auch hier in der Gemeindezeit, in der Christen einen schweren Marsch erleben, nicht auf Gottes Abwesenheit alleine gestellt. Das Gegenteil ist der Fall. Dass das Alpha und das Omega auch inmitten der Bosheit mit seinem Groll protestiert und sein Volk erlösen wird. Dies unterstreicht sein unaufhaltsames Kommen, dem niemand sich in den Weg stellen kann. Wohlgemerkt hört Johannes eine weitere Stimme aus dem Altar her, die Gott den Herrn, den Allmächtigen, als wahrhaftig und gerecht präsentiert, die sich auf seine Gerichte bezieht. Diese zusätzliche Bestätigung verweist auf die bereits stattfindende Rache der hingeschlachteten Seelen in Offenbarung Kapitel 6, Vers 9, die sich ebenso unter dem Altar aufgehalten haben. Dass Gott hier als der Allmächtige präsentiert wird, zeigt lediglich, dass er stets erhaben ist und seine Gerichte so ausgeführt hat, wie sie der wahrhaftigen und gerechten Tatsache entsprechen. Addierend wurde der Herr bei den Überwindern in Offenbarung Kapitel 15, Vers 3 als der Allmächtige deklariert und ist ein Hinweis auf die anerkennende Macht Gottes, die mit der Erlösung im Zusammenhang steht. Sag daher nicht, dass sein Zorn ungerecht ist. Du Lügner, du Ehebrecher, du Unzüchtiger, wirst nicht vor dem heiligen Gott mit einem weißen Mantel erscheinen können. Deine Kleidung ist verschmutzt. Sie ist verpestet, sie ist so verdreckt, dass Jahwe dich richten muss. Hier auf Erden musst du auch für gewisse Daten zur Rechenschaft gezogen werden. Und jetzt schau Gottes Maßstab an. Und wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst auch du eingestehen, dass du von ihm nicht akzeptiert werden kannst, sondern hart attackiert werden musst, solange du dich nicht bekehrst und nach seinen Worten lebst. In weiterer Folge sehen wir in Vers 8, dass der vierte Engel seine Schale auf die Sonne ausgegossen hat, sodass die Sonne die Menschen mit Feuer versinken soll. In Vers 9 wird auch darauf eingegangen, dass die Menschen von der großen Hitze versenkt worden waren. Doch das Interessante ist, dass die Konsequenz daraus eine Gotteslästerung hervorbringen. Der vierte und letzte Anwendungspunkt, den wir nun aufgreifen, lautet: Gottes Zorn führt zur Verhärtung der Herzen. Diese Gotteslästerung ereignet sich bezüglich der Plage. Aber wie kann man versenkt sein und noch lästern? Zunächst einmal lese ich diese Sprache an Hesekiel Kapitel 22, die Verse 21 bis 22 an und da hören wir: Ich will euch versammeln und das Feuer meines grimmigen Zorns unter euch anfachen, damit ihr darin geschmolzen werdet. Wie das Silber im Schmelzofen geschmolzen wird, so sollt auch ihr darin geschmolzen werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr meinen grimmigen Zorn über euch ausgegossen habe. Und wir sehen hier das Gegenstück zur Offenbarung Kapitel 7, Vers 16, in der die Heiligen nicht von der Sonne noch von irgendeiner Hitze getroffen werden sollen, die Bedrängnisse im Blick haben. Und so widerfährt den Gegner Christi dasselbe Mittel, was bei den Christen zu sehen war. Mit diesem Hintergrundwissen ist es leicht nachzuvollziehen, dass es sich bei den Gottlosen um eine spirituelle Pein handelt. Dies wird mit der Sonne und der Versengung der Menschen ausgedrückt. James Kopfman betont es auf diese Art und Weise: Je weniger wahres Licht die Menschen vom Wort Gottes empfangen, desto mehr werden sie vom Feuer des Bösen versenkt und verbrannt. Was die Lästerung betrifft, darauf werden wir noch eingehen. Doch zuvor blicken wir auf die fünfte Schale. Denn da sehen wir einen Einfluss auf den Thron des Tieres, in dessen Reich Finsternis eingebrochen ist, sodass die Leute ihre Zungen vor Schmerz zerbissen haben. Der Thron des Tieres repräsentiert seine Souveränität in der Herrschaft. Dies wird nun beeinträchtigt, indem Dunkelheit seine erschütternde Wirkung zeigt. Und diese Plage erinnert an die neunte des Exodus. Und wenn man bedenkt, dass Ägypten an den Sonnengott geglaubt hat, so war dies verheerend, da es eine überlegene Machtdemonstration des Gottes Israels war. Und so ist es auch hier, nur dass dieser Gott des Alten Testaments sich im Neuen Testament in dem Herrn Jesus Christus offenbart hat. Und die Ägypter konnten nichts in der Dunkelheit erkennen, und so war es eine geistliche Qual, die das eigene Elend in der Dunkelheit zum Vorschein gebracht hat. Und übersehen wir nicht, dass die Dunkelheit generell eine Beschreibung dafür ist, dass auf die Trennung zwischen Gott und dem Menschen verweist. Und so erleben die Gottlosen schon jetzt einen temporären Schrei, der in Zukunft permanent sein wird. In dieser Welt haben sie ohne Gott gelebt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Sie haben nicht von ihren Werken abgelassen. Mit anderen Worten, sind sie in ihren Sünden geblieben. Nun wendet sich das Blatt und sie bekommen einen Vorgeschmack, wie es in der Ewigkeit sein wird. Und das Schreckliche dabei ist, dass ihre Unbußfertigkeit verstärkt wird. Denn in Offenbarung Kapitel 9, Vers 20 sehen wir auch die ausgebliebene Reue. Ergänzend hat man dort noch nichts von dem Hohn gegenüber Gott erfahren, der aber hier zur Sprache kommt und auf die Verhärtung des Herzens aufmerksam macht. Und so solidarisieren sie sich mit dem Pharao, bei dem das Herz verstockt wurde. Wer nicht auf Gott hören möchte, so trägt daher auch dazu bei, dass man sich von ihm weiter distanziert, sodass der Point of No Return geschehen ist. Und auch das ist ein Gericht Gottes. Willst du also zu denen gehören, die endgültig in der Finsternis wandeln? Willst du wirklich getrennt auf ewig von Gott sein? Tatsächlich würde manche mit Ja antworten, aber ihnen ist noch nicht bewusst, wie schrecklich ihre Qual sein wird, wie schlimm ihr Aufenthalt in der ewigen Dunkelheit sein wird, wie elendig ihre Rufe vergeblich bleiben werden. Hier versucht der Mensch, seine Trennung von Gott noch zu kompensieren, wie das viele Reisen, die Gesellschaft oder häufigen Sport. Aber das wird in der Zukunft nicht gegeben sein, da man von der kompletten Lichtlosigkeit umgeben sein wird. Keine Partys, keine Freunde, nur pure Düsternis. Hör zu, willst du das wirklich? Ist das dein Ernst? Willst du, dass Gott dir noch dabei hilft, dass dein Herz sich von ihm weiter entfernt und du in diesem lästerlichen Zustand kommst? Und wer heute nicht hören möchte, so kann Gott dazu beitragen, dass sein Herz verhärtet wird. Gott hatte es Mose gesagt, dass der Pharao nicht auf ihn hören wird. Und so hat er ihn absolut dahingegeben. Pass auf, dass dir nicht das Gleiche widerfährt. Und das nächste Mal befassen wir uns mit den letzten Zornschalen, der 6. und der 7. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.